Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Pastor hier, Matthias. Wir gestalten das hier möglichst nach Freiheit. Wir sind so frei sogar, dass viele gar nicht da sind heute. Vielleicht sollten wir an der Stelle wieder ein bisschen einlenken und uns ein bisschen gegenseitig da auch zusammenbringen. Es ist so gut und so wichtig, dass wir einen zentralen Punkt in der Woche haben und sagen, hier machen wir uns irgendwie eins, hier machen wir, geben uns einen Kurs zusammen, möchte euch ermutigen, ladet unsere Leute doch mal wieder zum Gottesdienst ein. Und ich weiß, es klingt immer ein bisschen so komisch, ne? Aber vielleicht ist es auch ein bisschen eingeschliffen worden die letzten 2 Jahre. Lasst uns hier einfach stark nach vorne gehen. Es ist so gut, wenn wir wissen, wir haben einen Punkt, wo wir alle hinkommen können und wo wir wissen, hier sind Gleichgesinnte, hier kann man auch jemanden mitbringen. Und dann gehen wir von hier gestärkt nach Hause und leben unser Leben. Amen. Position, das ist eine Themenreihe, die wir gerade verfolgen. Bedeutet, wir möchten in die richtige Position kommen in unserem Leben. Und wir wissen, dass das momentan noch super entscheidend ist. Wer jetzt noch nicht weiß, wo soll ich hin, wo soll ich wohnen, wo soll ich arbeiten, wen soll ich zur Frau nehmen, das ist okay. Aber halt dich ran. Wen soll ich zum Mann nehmen? Richtig, das fehlt auch noch. Wir wissen, dass dieses Thema auch mit Begabung zu tun hat und offensichtlich wissen wir aus der Bibel, dass Gott Menschen Gaben gegeben hat, damit sie in der Lage sind, etwas zu gründen, was Gemeinschaft ist, die auch was bringt. Es gibt viele Gemeinschaften auf dieser Erde, aber ganz wenige bringen vielleicht was oder nicht das, was sie sollen. Und Gott schenkt seinen Menschen, also allen, die zu ihm gehören möchten, Gaben. Das bedeutet Fähigkeiten, aber auch Haltungen oder Tätigkeiten, die der ganzen Gemeinschaft dienen und auch einem selbst wieder so, dass das wirklich eine heilende Gemeinschaft ist, eine voranbringende Gemeinschaft. Und deswegen haben wir uns diese ganzen Gaben angeschaut, aber es ist auch nur ein Teil. Es gibt noch vieles mehr, aber wir kratzen diese Gaben an und bitten euch, dass ihr damit weitergeht. Und wir beten auch in diesen Veranstaltungen, dass wir das empfangen. Und wir möchten heute nur eine einzige in den Fokus nehmen und das ist die Gabe der Lehre, der Lehrer und die Lehre. Und warum nehmen wir heute nur eins? Normalerweise habe ich 3 oder 4, überfrachtet oft, aber es sind einfach so viele. Wir glauben, dass genau dieser Punkt Lehre so entscheidend für viele Menschen, viele Millionen von Menschen ist und war, dass wir hier nochmal ganz besonderen Augenmerk drauf legen müssen. Vielleicht hier nochmal als Einstieg. Wie viele Millionen von Menschen sind von Lehrsätzen geprägt in ihrem Leben? Zum Beispiel, Jungs weinen nicht. Wer ist mit so einem Lehrsatz aufgewachsen? Hans-Jürgen, ja. Okay. Und dann wird irgendwann daraus, Männer weinen nicht, ja. Wer kennt das, ja? Okay, ihr dürft ja ein bisschen noch mitmachen, ja. Und ich frage mich, wie viele Millionen von Frauen stecken jetzt in einer großen Krise, weil ihre Männer nicht weinen können? Ja? Ihr wisst, was ich meine. Es gibt Lehrsätze, die müssen nicht mal aus der Bibel sein, können auch, müssen nicht, egal wo die herkommen, es gibt Lehrsätze, die prägen Millionen von Menschen und schließlich ist es doch gewaltig und extrem, was das für Menschen bedeutet, wie das Menschen, Völker verändert, wie das eigene Herzen verändert oder blockiert für das Leben, einfach weil Lehrsätze, Lehrer an ihre Autorität getreten sind und Dinge getan haben, die offensichtlich ganze Menschenmassen bewegen. Vielleicht noch ein anderer Lehrsatz, der kommt zum Beispiel auch aus der Bibel, dass es sich bei dem Glauben maßgeblich um die 10 Gebote dreht. Wäre mal spannend, eine Umfrage zu machen, wie viele Christen oder Menschen heute noch glauben, dass es sich beim Glauben maßgeblich um die 10 Gebote handelt. Wäre auch krass, wenn es noch hier einen jemanden gibt, der das denkt. Aber wie viele, auch katholische Christen, habe viele Freunde dort auch, glauben, dass das noch das höchste Ding ist. An der Stelle vielleicht ganz kurz erklärt, Matthäus 22, 37 sagt, dass es ein neues Gebot gibt, das über dem steht. Und das ist die Liebe zu Gott, zu sich selbst und zum Nächsten. Und diese Liebe ist geschenkt und die nimmt man an und lebt sie. Und dann folgt daraus auch richtiges Handeln, wie zum Beispiel 10 Gebote oder so. Aber der Fokus des Glaubens ist nicht mehr die 10 Gebote, sondern die Liebe. Wie viele Millionen von Menschen, von Christen leiden noch heute unter diesem Lehrsatz? Mal ohne Witz. Können wir eine Umfrage machen. Ich versuche eigentlich schon seit Jahren, da auch irgendwo reinzukommen und mal diese neue Botschaft zu verkünden, die eigentlich schon 2000 Jahre alt ist. Nämlich seitdem Jesus da war, hat er das Ding umgedreht und gesagt hat, das ist nicht mehr euer Ding, schafft ihr sowieso nicht. Ich bringe euch was Neues und damit werdet ihr auch Taten vollbringen können. So denkt an Lehre und Lehrer und ihr habt wahrscheinlich sofort ein Bild im Kopf. Und weil ich weiß, was ihr im Kopf habt, habe ich es hier schon mal verraten. Wenn man einen Lehrer vor Augen hat, dann denkt man doch an sowas, oder? Richtig? Ja? Vielleicht gibt es auch jemanden, der anders denkt, aber passt es gerade für mich so. Das ist das, was wir und auch ganz viele vor Augen haben, wenn wir von Lehre und Lehrer hören. Und das Interessante ist, dass wir auch hier sofort mal ein bisschen unterscheiden müssen, dass das ganz stark von der griechischen Kultur geprägt wurde. Ich weiß nicht, ob Griechenland jetzt so schlecht dasteht, weil die ganz schön viel schlimme Sachen geprägt haben damals. Verzeiht, wenn ich so rede. Aber die griechische Kultur war so mächtig auch damals, wo Jesus gelebt hat, und der jüdischen Kultur und auch bei den Römern hat sich das so eingeflochten, dass die da sehr viel Einfluss hatten. Und dieses Bild des Lehrers ist eine griechische Prägung, nicht eine jüdische. Und warum jüdisch so wichtig? Weil da kommt ganz viel her, wie Jesus es gemeint hat, wie die Bibel es meint. Das ist ganz oft der Hintergrund, aus dem gesprochen wird. Und deswegen möchte ich am Anfang schon mal klar machen, das Bild von Lehrer und Lehre sieht eher so aus, so wie es eben auch Jesus gemacht hat. Er lebte mit Menschen zusammen. Und während er mit ihnen lebte, lehrte er sie über das Reich Gottes, über das Leben, über was auch immer. Und das ist ein ganz anderes Bild. Und deswegen werde ich euch nochmal ganz kurz hier hin und her switchen. Und man spürt es schon beim Gucken, finde ich. Es ist sowas ganz anderes. Es ist sowas ganz anderes. Und dieses Bild müssen wir quasi im Hinterkopf behalten, wenn wir überhaupt über Lehre und Lehrer und auch bei sich Gottesdienste oder Prediger oder sonst was reden, weil das ist der eigentliche Hintergrund, der jüdische Hintergrund von dem, was wir auch in der Bibel beschrieben finden. Und Jesus hat es ja auch so gemacht, man nannte die damals Rabbis, das waren Lehrer, Meister und sie hatten immer eine gewisse Anzahl von Schülern bei sich, mit denen sie wirklich auch viele Stunden, Tage verbrachten, unterwegs waren und dann ins Leben gelehrt wurde. Und ich kann mich an meine Zeit als Jugendpastor erinnern, dort habe ich das am allerstärksten auch machen können, weil Jugendliche einfach viel Zeit haben. Jugendliche sind super flexibel, mit Jugendlichen konnte ich wirklich am schnellsten, am tiefsten arbeiten. Erwachsene sind manchmal kompliziert oder oft schon zu gefestigt, nicht ihr, keine Sorge. Aber mit Jugendlichen habe ich das wirklich enorm erlebt, 12 Jahre lang, dass wir Sachen unternommen haben, irgendwo hingefahren sind, tagelang übernachtet haben, irgendwo Projekte. Und währenddessen wir das taten, konnten wir uns gegenseitig lehren. Wir haben beobachtet, wie verhalten sie sich, wie verhalten wir uns. Dann haben wir versucht, im Wort Gottes dafür Antworten zu finden. Und damit verrate ich schon so ein bisschen, was ich eigentlich heute sagen möchte. Und konnten dann diese Dinge anwenden auf die Situation und in dem Maße uns verändern durch Lebenslehre anhand der Bibel in aktuellen Situationen. Und Jesus hat es auch getan. Er hat sich beobachtet, wie sich die Menschen verhalten. Er hat geguckt, wie, wenn sie irgendwo eingeladen sind, wo setzen sie sich hin? Wie verhalten sie sich wirklich? Er hat bei Hochzeiten agiert. Er hat mitten auf dem Weg gesprochen, am See, in Bergen, auf Äckern und hat erklärt anhand dieser Dinge, wie ist es mit dem Reich Gottes zu verstehen. Und das ist einfach so ein anderes Bild und ich möchte euch einladen, dass wir dieses Bild im Hintergrund behalten. Also hier nochmal zusammengefasst, die jüdische und griechische Kultur müssen wir einfach wissen, Jesus und seine Schüler und es geht darum, in alltäglichen Lebenssituationen Reich Gottes anzuwenden, Verständnis der Bibel, Verständnis Gottes anzuwenden und zu transportieren. Mein Freund Nico ist heute nicht da, mein griechischer Freund. Er hat mir auf jeden Fall die 4 griechischen Worte draufgesprochen, die wir heute behandeln, wo es um Lehrer, Lehren und Lehre geht. Bitte schön, kurz mal vom Band.
Didache, didasko, didaskalos. Διδασκαλία.
weil es so schön war, vielleicht nochmal.
Δίδαχε, διδάσκω, διδάσκαλος, διδασκαλία.
Vielen Dank, ich spreche es immer falsch aus, deswegen hier an der Stelle die Ergänzung. Bin halt auch nur ein Deutscher. Das sind die Worte, die uns begegnen im Neuen Testament, wenn es um das Thema geht, Lehrer oder Lehren oder die Lehre. Und wir haben ein bisschen geschaut und zusammengefasst, was das vom Wort her bedeutet, was dahinter steckt. Und es ist die Kunst des Lehrens, weil es tatsächlich nicht einfach ist. Es ist eine Kunst, es ist eine Gabe, dass man Menschen nicht nur etwas vermittelt, was man weiß, sondern so, dass sie es auch verstehen. Es ist den anderen anleiten, biblische Wahrheiten zu erkennen. Das bedeutet, andere Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit nicht nur hinzuführen, sondern anzuleiten, dass sie das verstehen, nachvollziehen können und sogar auch selbst wieder entdecken, finden, forschen können. Das steckt da alles drin. Also ich habe hier sämtliche Bibelstellen zusammengefasst, die ich jetzt aber nicht alle hier aufzählen kann. Es ist ein Einfluss, ein Beeinflussen des Menschen, nicht ein Manipulieren und ein Verstandenwerden. Und vielleicht könnt ihr im Hinterkopf schon mal gleich an eure Schullehrer und so weiter denken oder auch an Pastoren und Prediger, die ihr kennt. Wie viele von denen haben nicht nur Kenntnis beeinflusst, sondern habt ihr wirklich verstanden? Ja. Wie viele Lehrer habt ihr wirklich verstanden? Und das gehört nämlich hier zusammen. Sehr interessant. Es wird in Bezug gesetzt mit beiden Seiten. Das heißt also, es gibt den Lehrenden und aber auch den, der lernen möchte. Das heißt also, die Lehre, von der wir hier reden, bedeutet nicht, dass irgendjemand etwas erzählt und lehrt, was dich eigentlich gar nicht interessiert. Eine Kirche, wo du hinkommen musst und wo du sagst, das höre ich mir an, aber eigentlich juckt es mich nicht. Das ist hier gar nicht gemeint, sondern gemeint ist hier ein in Bezug stehen von einem, der etwas, eine Kenntnis weitergibt und andere, der das wirklich auch hören und wissen möchte. Und das gibt uns schon einmal eine Richtung, ein Stück, wo es hingeht. Es ist hier Freiwilligkeit wichtig. Es ist hier, beide sind wichtig. Es geht nicht nur um den Prof, um den Lehrer, den Dozenten, den Professor, den Pastor, sondern es geht darum, dass die beiden in einen Bezug stehen, wo offensichtlich und freiwillig klar ist, wir möchten einander. Und ich bin offen und ich möchte das hören. Und so ist auch Jesus durch die Welt gelaufen. Er hat Leute gesucht, die ihn hören wollten. Und Leute, die ihn nicht hören wollten, die aggressiv wurden, mit denen ist er auch entsprechend umgegangen. Aber Jesu Lehre richtet sich an Menschen, die auch lernen möchten. Und vielleicht an der Stelle ganz kurz mal, vielleicht begleitest du Menschen, vielleicht hast du Menschen in deinem Kreisen, vielleicht bist du schon 5 Jahre mit Menschen unterwegs und du merkst einfach, die wollen gar nicht. Hatte auch mal ein Coaching mit jemandem wegen einem Problem mit einem Jugendlichen und nach 2 Jahren haben wir eigentlich festgestellt, eigentlich will er sich dort nicht verändern. Und da haben wir es abgebrochen, aufgehört. Und ich möchte euch ermutigen an der Stelle, wir verkaufen das Ding hier nicht für billig. Wir biedern uns auch nicht an, die Lehre Jesu, die Lehre des Reiches Gottes sucht Menschen, die das auch gerne hören möchten. Und deswegen biedern wir uns nicht an, wir investieren auch nicht Zeit in Menschen, wo wir merken, eigentlich wollen die überhaupt nicht. Und es ist natürlich sehr schwierig, das hier zu unterscheiden, aber ich gebe euch das mal mit, wir sind eben nicht immer nur freundlich. Dafür bin ich ja auch bekannt und ich arbeite dran, aber es ist eben genau so, das ist kostbar. Es darf gelacht werden, vielen Dank. Es ist kostbar und es ist zu kostbar und es sucht Ohren, die nicht einfach sich das Beste rausnehmen und sagen, mache ich einfach weiter, was leider viel passiert, auch in unseren Kirchen, sondern es sucht Ohren, die wirkliche Veränderung wollen, die wirklich lernen möchten, Schüler sein möchten. Amen. So sucht solche Leute und investiert. Seid selbst solche Leute und wir kommen hier an dem Punkt weiter. Amen. Es gibt einen Unterschied und das ist sehr interessant zum Verkündigen. Das Predigen, und da geht es meistens um das Evangelium, ist ein Unterschied zu dieser Lehre. Das heißt also, es wird hier, oder werden verschiedene Worte benutzt in der Bibel. Das bedeutet, dieses Lehren, von dem wir reden, ist noch ein bisschen was anderes wie dieses Verkünden. Dort steht es nicht so stark in Bezug auf den Hörer. Dort lässt man dem Hörer ein Stück weit die Wahl. Aber das Lehren und die Lehre ist in tatsächlicher Verbindung miteinander, mit Menschen, die da auch was hören möchten. Es geht um eine Formung des Willens. Das heißt, dass auch der Wille beeinflusst wird. Ihr wisst, Unglaube ist nicht, ich kann nicht glauben, sondern ich will nicht. Und dass der Wille geformt wird, dass man das Gute auch will, daran arbeitet auch diese Lehre. Weil ich euch eins sagen kann, ist, dass der Mensch in seinem Willen als erste Station anfangen muss, um überhaupt eine Veränderung zu bekommen. Weil ich will nicht. Ja, von Kindern hörst du das sofort. Ja? Ich will das jetzt nicht oder ich will das und es ist mir ganz egal, was ihr wollt. Der Wille des Menschen ist die erste Station, wenn es darum geht, wie kann ich ein ganz neues Leben lernen oder wie kann ich von Gott lernen, dann fängt es an, dass der Willen geformt werden muss in eine gute Richtung. Freiwillig, aber mit Kraft und Veränderung. Die Lehre Gottes formt am Willen. Ich will Gott folgen. Okay, ich kann noch nicht so richtig, aber ich will es wollen. Darum dreht es sich hier. Unglauben bedeutet, ich will nicht, ich kann nicht. Für alle Zweifler, die hier sitzen und sich so titulieren, Zweifel ist nicht schlimm, wenn er zu Glauben führt. Zweifel ist nicht tragisch, wenn er zum Glauben führt. Aber gar nicht wollen ist tragisch. Und dann muss da geformt werden, dass wir hier verändert werden können, weil Gott möchte Menschen, die wollen. Er möchte keine, die müssen. Können wir das an der Stelle auch nochmal richtig rücken für alle, die Kirche gewohnt sind von uns? Wir wollen Gott folgen, nicht wir müssen. Wir wollen in der Bibel lesen, wir müssen es nicht. Wir wollen verändert werden, wir müssen es nicht. Und wenn du es noch musst, dann lass dich durch seine Lehre an seinem Willen geformt werden. Amen. Und wenn du hier sitzt und sagst, es gibt Bereiche, da will ich aber echt nicht, ist nicht schlimm. Aber lass formen an diesem Willen, durch die Lehre Gottes an dir, auch durch Menschen. Jemand, der lehrt, ist mit den Heilstaten Gottes vertraut und kann sie auslegen. Das ist auch so eine Beschreibung hier. Mit den Heilstaten Gottes vertraut sein und sie auslegen können. Also was hat Gott getan für das Heil der Menschen? Man sagt ja, eine Heilsgeschichte verfolgt die ganze Bibel und die Geschichte der Menschen mit Gott. Und den Heilsplan, das sind alles Worte. Und die große Frage ist und die Kunst, können Menschen diesen Heilsplan lesen, deuten und für Menschen übersetzen? Und auch hier an der Stelle möchte ich euch ermutigen, für die postmodernen Menschen heute, legt doch bitte diesen Heilsplan in vernünftigen Worten aus. Auch hier erinnere ich immer, benutzen wir nicht Worte, die keiner versteht. Vielleicht auch nochmal an der Stelle, ihr sagt immer Zeugnis. Ja, betont doch nochmal einen Lebensbericht. Das ist ein Lebensbericht und nicht ein Schulzeugnis oder sowas. Es gibt Worte, die versteht man nicht. Auch Sünde ist mittlerweile sehr schwer zu verstehen. Ich suche Menschen, Gott sucht Menschen, die die Heilstaten Gottes, die den Heilsplan Gottes verstehen, auslegen können und Menschen der heutigen Zeit nahebringen. Amen. Wenn du das begriffen hast, dann mach, nimm es. Wir werden nachher noch beten, dass das auch über uns ausgegossen wird, diese Begabung, dass wir schwierige, heilstechnische Geschichten mit Gott und der Menschheit in einfache Bilder bringen, in einfache Sprache, in einfache Übersetzung, sodass der Mensch von heute, der Mann im Döner, es verstehen kann. Ich erinnere mich vor ein oder zwei Jahren beim Ali Döner, mitten auf der Döner, in der Dönerbude, oder habe ich versucht, das Evangelium zu erklären mit so einem Zettel und habe mir aber dann ein paar Varianten schon überlegt, damit man einfach auch verstehen kann, auch in der heutigen Zeit, wie ist es mit den Menschen gekommen, wie kann es wieder anders werden, wo ist Gott da drin und was sind Wege dafür. Das ist sowas von notwendig, damit der Mensch von heute überhaupt eine Idee von den Heilstaten Gottes kriegt. Und lass doch die Menschen von heute nicht blind sein und nicht reagieren, weil die Christenheit nicht in der Lage ist, diese Heilstaten in einfache Worte und Bilder zu bringen. Amen. Für alle, die hier sitzen und sagen, ich kann es nur kompliziert erklären, lasst uns treffen nächste Woche an der Bar und wir machen es unkompliziert. In 2, 3, 4, 5 Minuten, lasst uns gründen Kreise, macht es in den Hauskreisen. Erzähl mir mal in 3 Minuten, in 1,5 Minuten, was hat Gott mit den Menschen getan, so dass ich es verstehen kann. Sind das Impulse, mit denen ihr arbeiten könnt? Vielen Dank. Weiterführende Unterweisung, auch das. Mach eine Aufzählung, was ist quasi die Lehre von all diesen Worten, die wir gehört haben? Was ist damit gemeint? Es ist eine Weiterführung der Unterweisung Gottes. Das heißt also, das, was Gott angefangen hat zu beschreiben, in der Bibel, in seinem Wort, an Menschen weitergegeben hat, das weiterzuführen, das ist die Aufgabe der Lehre. Und hier wird es spannend, das kann gar nicht nur in der Hand des Pastors liegen. Das kann überhaupt nicht. Weil diese Geschichte weiterzuführen, muss quasi fast jeder von uns, weil jeder von uns an Leuten dran ist, wo er dieses begonnene Werk weiterführen muss, damit weiteres passiert, weitere Entscheidungen getroffen werden. Es ist ein ganz starker Zusammenhang mit dem Hirtlichen. Das heißt also, wir finden von den Worten und von den Stellen ganz oft die Verbindung zwischen Lehrer und Hirte. Und das bedeutet, dass die Lehre nicht abgekoppelt ist von dem Menschen, sondern eigentlich gerade in Verbindung steht, wie eben ein Hirte auch in Verbindung steht mit Menschen. Da drin, die Kombination ist die Kraft. Und deswegen spricht alles gegen eine frontale Lehre. Nicht alles, ich sage euch nachher noch wo. Aber ganz viel spricht eigentlich gegen eine frontale Lehre, wo man nicht in Bezug steht, in hirtlichem Bezug zu einem Menschen. Oder sage ich es andersrum, damit die Kraft der Ideen und Lehre Gottes an einem Menschen ankommt, muss und soll es verbunden sein wie einem hirtlichen Verhältnis, dass man eben einander dran ist, sich einander kennt, einander zugewandt ist und dann fließen dort Informationen hin und her, sodass das wirklich ankommt und verändert. Amen. Deswegen sehen wir die Lehre in enger Verbindung mit dem Hirten. Und es geht auch nicht nur um den Lehrinhalt, sondern auch die Autorität des Lehrers, der dahinter steht, und auch die Art des Unterrichts sozusagen. Hier gibt es verschiedene Arten und es darf und muss verschiedene Arten geben, auf die Menschen zugeschnitten. Und es geht auch um die Personen, die hinter dem Wort stehen, ihre Autorität. Und das können wir in beide Richtungen auslegen. Jemand, der seine Autorität nicht angenommen hat oder nicht hat, und lehrt, der wird entsprechend eine Lehre verkünden mit Doppel-E. Und Menschen, die ihre Autorität ergriffen haben und wissen, wovon sie da reden, es erlebt haben, haben eine ganz andere Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, das wirklich auch Erfahrung steht. Und natürlich dürfen wir hier barmherzig sein und gnädig. Nicht jeder Prediger kann in allen Themen die volle Autorität schon besitzen, aber er kann sich dessen bewusst sein, auf dem Weg sein. Und deswegen gibt es ja auch viele Lehrer, soll es viele Lehrer geben, damit wir viele Themen kompetent vertreten haben. Und das habt ihr die letzten Wochen erlebt hier. Ich war auch dabei. Wir haben ganz viele Lehrteile geteilt, heute mal nicht, aber wir haben ganz viele Aspekte von verschiedenen Lehrern oder Menschen gehört zu den gleichen Themen. Und das war doch sehr segensreich. Amen. Und das ist das, wo wir hinwollen, wo wir auch hin müssen. Es ist in uns allen irgendwo, sind Teile, die wir zusammenfügen und dann kommen wir zum großen Ganzen. Seid ermutigt, dort weiter zu tun. Genau, wer diese Folie möchte, kann ich auch nochmal schicken. Das sind also alles Wortbedeutungen aus dem Griechischen übersetzt in die deutsche Bedeutung aus verschiedensten Stellen, die ich jetzt hier alle nicht nennen kann. Aber glaubt mir einfach an der Stelle. Nächster Punkt ist die Lehre als Gabe. Das heißt also, wir wissen auch, dass die Lehre eine besondere Gabe sein kann. Im 1. Korinther 12, 28 und Römer 12, Vers 6 wird diese Gabe aufgelistet unter den Gaben, den Gnadengaben. An der Stelle nochmal, Geistesgaben und Gnadengaben meint dasselbe. Es sind Charismen, es sind Gaben geschenkt vom Heiligen Geist aus Gnade. Und an der Stelle wissen wir, es ist aufgeführt. Was unterscheidet nochmal eine Gabe? Jeder Mensch, glaube ich, kann von seinem Leben und seinen Erfahrungen und was er im Gottes Wort damit in Verbindung bringen kann oder andersrum besser gesagt, jemand anderen beibringen. Das kann, denke ich, jeder Gläubige. Aber es ist trotzdem gut, dass es Menschen gibt, die eine Begabung haben, es besonders gut verstehen, was hier gemeint ist. Und ich gebe nachher noch eine Definition ab. Und wir können sogar im Epheser 4, Vers 11 erkennen, dass es noch mehr als eine Gabe gibt, ein Amt. Und das bedeutet, es gibt auch Menschen, die sind nicht nur lehrbegabt, sondern die sind so voll von diesem Thema, die verkörpern das so gewaltig, dass überall, wo sie sind, sie nicht nur lehren, sondern auch andere Lehrer hervorbringen. Und das ist dieses Amt im Epheser 4, Vers 11 des Lehrers. Und das ist so extrem wichtig und wir wollen es in den nächsten Jahren hier im Hochschwarzwald aufbauen, einen fünffältigen Dienst, wie ihm das was sagt. Personen, die so stark in diesen Dingen sind, dass sie eben nicht nur das ausüben, sondern dass sie andere befähigen, diese Dinge zu tun. Und seht ihr das Level? Wenn du etwas kannst und du tust es immer nur, ist schon mal gut, aber ist ein niedriges Level. Wenn du etwas kannst und du bildest andere aus, es auch zu können, das ist ein Level. Das heißt also, wenn du sagst, ich bin schon so bewusst und hab Gaben, dann feier das für einen kurzen Moment und lebe diese Gabe aus, aber dein nächstes Level heißt, dass du andere dazu befähigst, auch in diese Gaben zu kommen. Wer sein Leben lang nur seine Gabe auslebt, der hat Entscheidendes verpasst. Sei nicht so einer. Wenn ich bis zu meinem Lebensende hier an derselben Stelle Pastor bin, habe ich das Entscheidende verpasst. Es ist ganz oft der Weg so, kurz bevor ich abnippel, besorge ich noch irgendeinen Nachfolger und nippel dann ab oder kurz davor, kurz danach. Das ist niedriges Level. Mein Ziel ist, solange ich noch im Saft bin, werde ich einen Nachfolger schon auf den Weg bringen, damit ich noch in Saftzeiten andere Dinge gründen kann. Keine Angst, ich rede oft in Jahren, aber das, nur dass ihr es wisst, bedeutet es, was ich tun möchte. Ich möchte, solange ich noch richtig im Saft bin, viele gute Leiter, viele gute apostolische Leute, viele gute Musiker um mich herum hochziehen, damit wir vieles in dieser Region erreichen. Amen. Mach doch mit. Sei nicht einer, der immer nur seinen Gaben schon folgt, sondern fang an, andere dort hineinzuführen. Dadurch passiert Reproduktion und dann Multiplikation. Multiplikation ist, wenn wir den Überblick verlieren. Warum wurden jetzt hier 20 geheilt? Wer hat gebetet? Wer ist eigentlich der Leiter von dem Ganzen hier? Ja, keine Ahnung. So ist Multiplikation. Aber nicht verwechseln mit dem falschen Chaos. Vielen Dank. Die Gabe der Lehre. Ich denke mal was. Eigentlich wundersam, wie immer so ein Glas Wasser hier landet. Keine Ahnung, wer das macht. Vielen Dank. Hoffentlich ist es nicht von letzter Woche. Ich möchte einen Satz geben, der die Gabe beschreibt, nämlich hier: Zusammenhänge der Bibel und einzelne geistliche Wahrheiten erkennen, auslegen können und anderen verständlich machen, bis sie auch erkennen und es für sich anwenden können. Habe ich jetzt in meiner Fehlerhaftigkeit formuliert? Vielleicht fehlt auch noch was, aber lasst euch das nochmal zu Gemüte ziehen. Die Gabe der Lehre würde ich so beschreiben: Zusammenhänge der Bibel und auch einzelne geistliche Wahrheiten erkennen, auslegen können und anderen verständlich machen, bis sie auch erkennen und es für sich anwenden können. Und es ist sehr interessant, vielleicht wird an dieser Stelle die Gabe der Lehre oder auch der Lehrer nochmal richtig hinterfragt. Und ich möchte das auch, möchte heute allen Lehrern auf die Füßen treten, die sich als Lehrer oder als Professoren oder sonst was beschreiben. Wenn Sie in der Lage sind, den Zusammenhang, den großen Zusammenhang der Bibel zu verstehen, ganz grob, und auch einzelne Wahrheiten und es nicht nur für sich verstehen, sondern anderen verständlich machen, bis Sie es auch für sich anwenden können, dann reden wir in meinen Augen von der Gabe der Lehre. Und das bedeutet, es kann gar nicht nur frontal sein und es kann vor allem nicht damit enden, dass du etwas über die Bibel weißt, was andere nicht wissen. Lass mich an der Stelle mal ganz hart mit uns Lehrern ins Gericht gehen. Wenn du alles weißt über die Bibel, aber bist nicht in der Lage, es verständlich zu machen für den normalen Menschen, dann hast du nicht die Gabe der Lehre gelebt. Wenn du gescheit bist und Titel hast und sonstige intellektuellen Niveau erreicht hast, bist nicht in der Lage, das dem einfachen Menschen deutlich zu machen, was hast du dann für eine Gabe? Oder fehlt dann was an dieser Gabe? Hans-Jürgen Streckt, wie in der Schule. Bitte schön.
Ich merke, dass noch für mich jetzt was fehlt. Und zwar geht es bei dem Ganzen um das Vormachen. Ein Lehrer muss was vormachen können. Er muss es zeigen können. Das erwarte ich von einem Lehrer, dass es nachahmungsfähig ist. Und genau, das Vormachen.
Voll gut. Kommt auch noch. Aber sehr gut aufgemerkt, aufgepasst. Sehr gut, Hans-Jürgen ist schon voraus. Es kommt noch, aber absolut richtig. Aber lasst mich das kurz nochmal festhalten, dass wir uns uns selbst und aber auch Lehrer, denen wir unterstehen oder unterstanden sind. Und wenn du vielleicht irgendwo bist, wo du auch, ja, auch mir kannst du die Frage stellen, kannst du mir das wirklich so gut erklären, dass es bei mir ankommt und dass ich es auch verwenden kann? Und dann sind wir angekommen bei der Gabe und nicht so notwendig, weil es nützt uns alles nichts, wenn wir noch mehr Intellektuelle, und ich sage das mal ganz gemein, auch in die FEG-Richtung, Vorträge hören. Es nützt auch nichts, wenn wir noch weiterhin Bibelschulen haben, die nur gute Verkündiger ausbilden, aber nicht Menschen, die in ihrem Leben mit der Lehre so vertraut sind, dass sie leben, sie ausstrahlen, dass sie andere Menschen dadurch anstecken. Das brauchen wir so dringendst. Und wenn Leute hier jetzt kämpfen mit ihrem Selbstbewusstsein, möchte ich dir das auch gleich wieder zusprechen. Wenn du diese Aspekte nicht hast, heißt es nicht, dass sie nicht noch kommen können. Entfache doch diese Lehre, entfalte doch diese Lehre. Und wenn du sagst, ich habe nur diesen einen Aspekt bisher betont, ich weiß viel, ich weiß viel, ich weiß viel. Ich kann Zusammenhänge deuten, aber ich kann meinem Gegenüber das nicht gut verklickern. Dann möchte ich dich heute segnen und bete jetzt für dich, dass du empfängst die vollumfassende Gabe der Lehre, dass du Menschen das Wort Gottes nicht nur nahe bringst, sondern in sie bringst, dass sie es selbst verstehen und anwenden können. Amen. Und ich bete für dich, der du da schon angefangen hast. Ich segne dich und bete, Heiliger Geist, dass du aussendest reichlich unter uns die Gabe der Lehre, dass Menschen deine Heilstaten verstehen und deuten können und anderen Menschen auf ihre Sprache beibringen. Amen. Wir schauen uns noch Jesus an und kommen dann so ein bisschen in die Richtung, weil er hat das ja auch total gelebt. Er war eben der, der so anders war, der Lehrer und die Lehre. Er war der Oberlehrer und Meister. Matthäus 23, 8, Johannes 3, Vers 2, da wird er auch so genannt. Er hatte auch diesen Würdetitel Rabbi, obwohl er ja irgendwie so quer aus dem Himmel reinkam ins System, ohne diese Dinge zu durchlaufen. Nannte man ihn mit diesem Würdetitel damals Rabbi. Das hat nicht jeder bekommen, ohne Ausbildung. Und Jesus ist auch das fleischgewordene Wort, also das, die fleischgewordene Lehre, Johannes 1. Und das ist so ein bisschen, Hans-Jürgen, vielleicht die Richtung. Jesus bringt es eigentlich in die Maxime. Er sagt nicht nur, er lehrt das vom Reich Gottes, sondern eigentlich ist er es. Er ist das Wort, das fleischgewordene Wort. Das heißt also, alles, was Gott gesagt hat, alles, was Gott verspricht, alles, was die Ideen Gottes sind, vereinigt sich in der Person Jesu. Weil er es lebt, weil er es hat, weil er es ist in Vollkommenheit. Und deswegen an der Stelle so schön zu sehen, Lehre ist nicht nur eine Idee von etwas oder eine Idee von jemandem, sondern Lehre ist eigentlich die Verkörperung der Ideen Gottes. So lasst uns diese Menschen sein, die nicht nur eine gute Idee gelesen haben, was ja jeder kann, sondern lasst doch uns Menschen sein, die selbst die Lehre verkörpern durch ihr Leben, auch mit aller Fehlerhaftigkeit. Amen. Verkörper das doch. Und wenn, vielleicht hilft das auch für dieses ganze Bereich Evangelisation, ich stoße mich da immer dran, von Jesus erzählen. Lebe ihn doch einfach. Ich weiß schon, damit treffe ich nicht alles, aber wisst ihr den Unterschied? Es klingt so verkrampft oft. Ich erzähle dir mal was von jemandem, was ich gehört habe, über jemanden, dem sein Freund und von dem der Klassenkamerad, dem sein Hund, der hat einen Kumpel. Und von dem erzähle ich dir was, sondern ich habe es in mir, ich lebe es, ich muss es gar nicht erzählen, sondern ich bin es. Unvollkommen, aber ich bin es. Für alle, die am Selbstbewusstsein straucheln, lass dich heute mal richtig voll pumpen mit Selbstbewusstsein Gottes. Du bist es. Unvollkommen, ja. Ist okay, aber du bist es, wenn Gott in dir lebt. Und je mehr du ihn arbeiten lässt, desto mehr wird es auch sichtbar. Das fleischgewordene Wort. Jesus lehrte auch in Synagogen und Tempeln. Und es war, soweit ich weiß, ähnlich wie hier, man hat eine Schriftstelle vorgelesen, dann hat man sie ausgelegt und dann haben auch noch andere was dazu gesagt. So, oder so ähnlich ist es doch in der Synagoge, stimmt? Das hat Jesus auch gemacht, nur dass wir hier mal ein bisschen die Waage kriegen. Jesus hat maßgeblich unter den Menschen gelebt und gelehrt in ihrem Leben, aber er hat auch an solchen Veranstaltungen teilgenommen, wo man einfach eine Schriftstelle vorlas, dazu was sagte. Aber wir sind gekippt, ihr Lieben. Wir lehren maßgeblich in Veranstaltungen und wenig im normalen Leben. Wir müssen es wieder umdrehen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst auf jeden Fall. Ja? Aber das ist ja nur ein Punkt in der Woche. an ganz vielen anderen Punkten leben wir das andere System, nämlich unter den Menschen leben und unter den Menschen lehren. Was bedeutet das? Dinge, die du verstanden hast von Gottes Wort in deinem Leben, in Alltagssituationen von anderen anzuwenden und zu sagen, hey, jetzt in dieser Situation fällt mir das und das ein, der Zusammenhang der Bibel, so und so kann man dem begegnen. Das wäre eine Antwort. Wir hatten es zum Beispiel vom geistlichen Lebenswandel da irgendwo im Foyer, lag ich da aus Versehen rum, hab mir einen Fuß verknackst und da war gerade Hauskreis, dann lag ich halt da beim Hauskreis dabei, weil ich nicht laufen konnte. Und dann haben wir da geredet über, da kam das Wort auf, wie lebt man denn einen geistlichen Lebensstil in gewissen Situationen? Und zack, haben wir Verbindungen in die Bibel gefunden, dann versucht darüber zu reden, das anzuwenden und schließlich mussten wir ja Antworten rauskriegen, wie lebe ich denn jetzt in so einer Situation, geistlich oder menschlich? Und dann haben wir diese Arbeit gebraucht, bis wir wussten, aha, wenn ich mich so und so verhalte jetzt, dann ist es ein geistliches Verhalten und so ist es ein nicht geistliches Verhalten. Aber ohne diese Diskussion und ohne dieses Forschen und diese Lehre wären wir darauf nicht gestoßen und wir wären an diesem Überbegriff hängen geblieben, ja, lebt doch einfach geistlich. Und das ist ein Problem in unseren Kirchen und auch bei uns, wenn wir einfach zu pauschal lehren, sagen, mach doch einfach so, lebt das doch einfach so, lass dich doch einfach lieben, glaube doch einfach Gott. Das stimmt, aber das ist zu pauschal für jemanden, der nicht gelernt hat, was Vertrauen ist, der nicht weiß, was Liebe wirklich ist. Und deswegen ist es so zutiefst nötig, dass wir alle Lehrer sind im Leben von uns und anderen Menschen, weil wir die Dinge klein machen müssen, die Gott groß beschrieben hat. Amen. Und macht es so verständlich, dass die anderen es kapieren. Und es gibt einen hilfreichen Tipp. Frag den anderen, hast du mich verstanden? Ja, ihr lacht, ja. Aber frag den anderen nach deinem Monodialog, was auch immer, hast du mich verstanden? Ja? Nee, was? Sehr gut. Nächste Frage ist, was genau hast du verstanden, kannst du mir es wiedergeben? Mache ich beim Glaubenskurs auch öfter mal und dann merke ich immer wieder, aha. Sag ich, okay, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sagst du nochmal mir. Und dann weißt du eigentlich, was kam wirklich an, deren Worten. Also lass uns hier wirklich sauber arbeiten, damit wir saubere Ergebnisse erzielen und damit diese Welt ein bisschen sauberer wird, bis wir gehen. Amen. Zuletzt noch hier die Lehre mit Vollmacht, Matthäus 7, 28. So wird es beschrieben hier, die Schriftgelehrten, die religiösen Führer und Leiter und die Menschen, das Volk merken, Jesus lehrt mit Vollmacht. Da steckt eine Autorität dahinter. Und das ist so entscheidend, hatten wir vorhin auch. Es geht nicht nur um die Lehre, sondern es geht darum, wer dahinter steht. Was für eine Autorität steht hinter der Lehre. Und das hat ganz viel mit deinem Lebensstil zu tun, mit deiner ganzen Entwicklung. Und ich sage euch eins, meine Predigt am Sonntag ist nur so kraftvoll, wie mein Leben auch ist. Meine Predigt am Sonntag bedeutet nicht nur die 2 Stunden oder 20 Minuten Vorbereitung, die ich unter der Woche dafür brauche, sondern mein ganzes Leben, mein Lebensstil steht hinter der Predigt. Wie wirksam also meine Predigt ist, hängt ganz arg davon ab, was für einen Lebensstil ich führe. Amen. Und ich will auch hier das eine mit dem anderen nicht ausspielen. Natürlich bereiten wir uns vor, natürlich machen wir uns Gedanken, natürlich legen wir Dinge aus, aber die Kraft und Wirkung aus deiner Lehre wird schließlich getrieben aus deinem grundsätzlichen Lebensstil. Und seid hier auch mit der Gnade dabei, Gott schenkt einem Menschen Autorität, der auch Fehler macht, natürlich. Aber trotzdem steht die Autorität hinter dem Lehrer oder hinter der Lehre. Wenn du also ein Mensch bist, der denkt, hier 5 Minuten vor Lobpreis schicke ich noch ein paar Gebete zum Himmel, das wird nicht entscheidend sein, sondern entscheidend ist, was für einen Lobpreis führst du in deinem Leben. Was für eine Verbindung führst du in deinem Leben grundsätzlich, auch mit Fehlern. Und diese Wirkung wird schließlich von diesem Dienst hier vorkommen. Und ich möchte das auch hier in beide Richtungen sagen, nicht Angst haben, wenn du Fehler gemacht hast, kannst du trotzdem in Autorität beten. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, es ist unser Lebensstil, der schließlich die Wirkungskraft der Lehre verleiht. Nicht immer und nicht in jedem Fall, aber ganz grundsätzlich. Amen. Wie sollen wir es tun? Ich habe noch ein paar Stellen. Ja. Ich schicke euch die nächsten Folien rum und möchte vielleicht noch eine Folie zum Schluss bringen, nämlich falsche Ansätze erkennen und richtiger Umgang mit der Schrift. Das ist vielleicht nochmal wichtig zum Weiterarbeiten für euch. Natürlich völlig zu ergänzen. Aber was mir eingefallen ist, erstens, eine einseitige Lehre ist ein falscher Ansatz. Und das bedeutet, es gibt eine Spannung in der Bibel, die grundsätzlich gilt, nämlich ein schon jetzt und noch nicht, so sagt man es, eine eschatologische Spannung. Es sind jetzt schon alle Werke getan, die Gott tun musste, aber es sind noch nicht alle Werke auf dieser Erde vollendet. Der Mensch ist schon komplett erlöst in Gottes Augen, aber er ist noch in seiner fleischlichen Hülle. Das ist eine Spannung. Wir haben Zugang zu Heilung und trotzdem sehen wir noch nicht alle Krankheiten in Gesundheit, warum auch immer. Und das ist eine Spannung, die muss man einfach aushalten. Wer sie nicht aushält, kippt auf die eine oder andere Seite. Und ich habe das ja schon oft gesagt hier, wir wollen und sind eine Gemeinde, die das vermeiden möchte. Solange ich lebe und darüber hinaus, dass wir eben nicht kippen und sagen, es ist nur so. Und wenn es so nicht läuft, dann ist es falsch. Es ist einseitig. Wir wissen oftmals nicht, warum wurde der gesund und der nicht. Es gibt nicht dieses eine Rezept für alles. Es ist super individuell. Aber trotzdem halten wir immer fest an der Heilung. Auch wenn wir nicht wissen, warum manches manchmal anders läuft. Wir halten trotzdem fest an der Gnade, auch wenn wir noch Sünde tun können. Wir halten fest an Dingen, die Gott uns geschenkt hat, Vollkommenheit in uns und trotzdem Unvollkommenes auszuhalten. Amen. Wir halten daran fest, dass wir in einem Prozess der Heiligung sind und trotzdem schon Heilige genannt werden. Ich möchte es an der Stelle nochmal sagen, wenn du Christ bist, dann bist du ein Heiliger. Aber ich meine nicht ein Heiliger, dessen Gebeine vergraben sind irgendwo, sondern ein Heiliger, der lebt, weil Gott dir einen neuen Stand gegeben hat. Aber dass dein Leben auch in jedem Bereich so ist, ist ein Prozess der Heiligung. Können wir das ein für alle Mal festhalten und nicht wieder ins Gespräch bringen? Wäre das okay? Jeder, der hier ist, muss das wissen. Du bist ein Heiliger. Das hat nichts mit deinem Selbstbewusstsein, Arroganz oder sonst was zu tun. Das ist ein Stand, den Gott dir verleiht. Wenn du Christ bist, dann nenn dich Heiliger. Schreib an dein Klingelschild, Heiliger Christophorus Riedelus. Heiliger Hans-Jürgen von Hug. Und dann schreibst du unten in Klammern, aber ich bin noch auf dem Weg. Frag meine Frau. Aber das ist zu viel fürs Klingelschild. Also müssen wir uns andere Wege überlegen. Aber nur damit ihr wisst, wir werden nicht mehr rechts oder links runterfallen und uns dann den Saft abdrehen. Das können wir einfach nicht mehr uns leisten. Wir gehen voll durch die Mitte, auf dem Gaul, Richtung Sonnenuntergang, indem wir wissen, wir können die Spannung aushalten. Beide Seiten vereinen sich, schließen sich nicht aus. Und wir können auch mal zu einem Arzt gehen und glauben trotzdem an die Heilungskraft Gottes, wenn wir wissen, wer ist unser wirklicher Arzt. Und wir spielen es nicht wieder aus. Aber wir rennen nicht wie viele jeden Tag zum Arzt, als wäre der Arzt unser Gott. Das ist vertauscht. Gott ist unser Gott und Arzt. Aber wenn er auch Ärzte benutzt, um seinen Plan zu erfüllen oder auch Kräuter dieser Erde, die er geschaffen hat, mein Gott, dann machen wir es doch. Aber wir nutzen und sind nicht abhängig von Impfungen, von Stoffen, die Menschen gemacht haben. Wir sind davon nicht abhängig, das können wir nicht. Aber es ist eine individuelle Entscheidung. Wir müssen wissen, wer ist unser Gott und was kann uns unser Gott manchmal auch zutrauen und geben an Mitteln dieser Erde. Und können wir mal aufhören, das gegeneinander aufzuspielen? Können wir endlich mal aufhören, das gegeneinander auszuspielen? Ich kämpfe und lebe dafür, bis ich sterbe. Amen, macht ihr mit? Aber natürlich werden wir uns mehr und mehr abhängig machen von Gott und seinen Kräften. Menschliche Lehre bedeutet, vielleicht Stichwort historisch kritisch, wenn du die Bibel mit menschlichem Verstand verstehen möchtest, vergiss es. Wenn du die Bibel verstehen möchtest mit irdischen Gesetzen und nichts darüber hinaus, vergiss es. Und die traurige Wahrheit ist, viele, viele Lehrer lehren das. Viele, viele Lehrer bilden nächste Pfarrer und Pfarrerinnen und Pastoren passen so aus. Das ist nur symbolisch. Das kann man so nicht nehmen. Daran glaube ich selber nicht. Ja? Katastrophe. Ihr Lieben, wir können geistliche Dinge nur mit geistlichem Verstand ergreifen. Also lass dich erst erneuern, lass dich erst einen neuen Geist geben und dann kannst du auch die Inhalte anders und richtig deuten. Amen. Ich mache die Folie nur noch zu Ende, okay? Wer aufs Klo muss, bitteschön. Einseitige Lehrer. Hier möchte ich sagen, hatten wir hier auch mal eine Weile, immer nur von Joseph Prince. Ja? Der hat eine gute Lehre, viele gute Sachen. Natürlich nicht alles. Aber hier hatten auch mal Leute die ganze Zeit immer nur er. Ja? Ich höre nichts mehr anderes. Ja? Ist dumm, weil das Prinzip des Stückwerks immer noch existent ist. Der beste Lehrer hat nur ein Stückwerk. Und wenn du dich nur auf einen konzentrierst, wie er auch heißen mag, an der Stelle auch, Namen sind egal. Wir streiten uns nicht über Namen, es geht um die Inhalte. Aber wenn du dich nur auf einen verlässt und sagst, ich höre nur den, dann bist du schon schief gewickelt. So gut der auch sein mag. Deswegen also hör dir auf keinen Fall nur mich an. Um Gottes Willen. Ja. Hör dir mich an, aber hör dich nicht nur mich an, sondern hör dir ausgewählt, ausgewogene an, um mehr vom Stückwerk zu bekommen. Amen. Okay. Stückwerk und absolute Wahrheit, vielleicht an der Stelle kurzes Bild. Das ist die absolute Wahrheit, die kann und hat nur Jesus. Und am Rande sind Stücke, die wir bekommen. Wir haben Stücke der absoluten Wahrheit. Und so dürfen wir es auch sehen und behandeln. Wir brauchen ein anderes Stück neben uns, um zu mehr absoluter Wahrheit zu kommen. Habt ihr das? Jemand, der ein Stück der absoluten Wahrheit besitzt und verwechselt damit, er hätte die absolute Wahrheit, ist schief gewickelt. Kann zur Sekte werden. Und genau das ist wichtig, so viel du auch von Gott ergriffen haben möchtest. Es ist immer nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Und du kannst daraus nicht Botschaften der absoluten Wahrheit stricken. Ist ein Riesenthema. Das heißt also, du brauchst andere Stücke, um zu mehr Wahrheit zu finden. Heißt aber nicht, dass du das, was du nicht hast, was du hast, nicht benutzen kannst. Du hast genügend, um damit zu leben und richtig zu leben. Amen. Zurück zur Folie. Stückwerk und absolute Wahrheit. Wir machen aufgrund einer Stelle kein Dogma. Das heißt, wenn du eine Stelle der Bibel findest, dann machen wir daraus kein Gesetz. Ihr wisst, was ich meine, ja? Du findest andere Stellen, damit du überhaupt ein Thema daraus machen kannst, was sehr wichtig ist. Erst wenn es mehrere Stellen von mehreren Seiten beleuchten, können wir daraus ein größeres geistliches, theologisches Thema machen. Amen. Wir legen die Bibel mit der Bibel aus. Das bedeutet, du findest eine Stelle und findest aus einem anderen Hintergrund zur selben Sache was. Und dann fangen wir an, das gegeneinander auszulegen und dann eine Waage zu finden. Wir legen Bibel mit Bibel aus. Bedeutet, wir haben nicht eine Stelle und legen dann unsere Idee dazu und sagen, das ist es jetzt. Hier heißt es, so und so wird es geschehen und jetzt bringe ich noch meine Erfahrung rein und dann wird es. Sondern du guckst in der Bibel, wo sind andere Bezüge dazu, um ein besseres Bild von diesem einen Thema zu kriegen. Okay? Schön. Wir beachten Kontext und Kultur. Das heißt also, wer sagt hier eigentlich was zu wem, wie und warum? Ist super wichtig. Auch vielleicht an der Stelle, wo sich immer noch alle streiten, warum sollten die Frauen Kopftücher aufhaben? Damals war es einfach so, dass die Frauen durch Haare ihren Stand gezeigt haben, Prostituierte, verheiratet, geschieden. War das Erkennungszeichen. Mein Gott, jetzt sitzen wir im Gottesdienst und dann sitzen überall die Frauen. Und dann überlegst du, die ist geschieden, die ist Prostituierte, was macht die hier? Die hat lange Haare, die ist noch zu haben. Die ganze Zeit machst du dir Gedanken über die Haare. Also sagt ein Leiter, Mann, setzt euch Tücher auf, sonst können wir keinen Gottesdienst machen. Ja? Und jetzt sage ich dir, Theologe, mach daraus nochmal irgendwie ein Riesending, ey. Dann knall ich dir eine. Kultur und Kontext beachten. Die haben einfach eine Lösung gebraucht, weil man sonst abgelenkt wurde. Und was haben wir gemacht? Ganze Kirchenrichtungen, dass man noch Tücher tragen müsste oder das oder jenes, Hosen, Knopf, Röcke, irgendwas. Dabei hat man einfach vergessen, es war halt eine Kultursache. Heute sind alle tätowiert, mein Gott. Jeder Lobpreisleiter ist tätowiert, überall von Kopf bis Fuß, ist halt so heute. Egal, andere Zeit. Ich predige mich ins Ende. Ich schicke den Rest rum. Ich möchte euch einfach noch zum Gebet ermutigen. Vielleicht, Susi, kannst du mir noch was geben? Und dann können wir wirklich nochmal vor Gott kommen und beten, dass hier Dinge passieren, übernatürlich. Wer möchte, der kann aufstehen.